Die Ankündigung von US-Präsident Trump, Einfuhrzölle massiv anzuheben, hat die Aktienmärkte in den Vereinigten Staaten einbrechen lassen. Der US-Leitindex Dow Jones schloss mit deutlichen Verlusten. Er stürzte über 1600 Punkte ab. Aus New York, Giselle Uecker.
Mit einem Minus von fast 5% ist es der größte Tagesverlust seit 2020 für den S&P 500, der die 500 führenden Börsenunternehmen der USA umfasst. Noch schlimmer ist es für den technologielastigen Nasdaq gekommen, der sogar insgesamt 6% einbüßte. Anleger der Wall Street befürchten einen umfassenden Handelskrieg, der die Weltwirtschaft in eine Rezession stürzen könnte. US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch angekündigt, dass er Zölle auf Waren aus dutzenden Ländern erheben will. Das dürfte zu steigenden Preisen führen und höheren Inflationsraten.
US-Präsident Trump zeigt sich nach seiner Zollankündigung inzwischen wieder offen für Verhandlungen. Es komme darauf an, ob die betroffenen Länder so wörtlich etwas Gutes anbieten, sagte Trump einer Journalistin. Die Zölle geben den USA Macht für Verhandlungen, so der Präsident. Trump hatte erhebliche Einfuhrabgaben für Handelspartner weltweit verkündet. Auf Waren aus der EU werden demnach 20% aufgeschlagen. Die Entscheidung hatte Trump zunächst als nicht verhandelbar bezeichnet. Zahlreiche Länder haben Gegenmaßnahmen gegen die neuen Importzölle angekündigt. Die Welthandelsorganisation WTO warnte vor einem Handelskrieg, der das Wirtschaftswachstum in vielen Regionen der Welt bedrohe. Die AfD hat im ARD-Deutschland-Trend ihren bisher höchsten Wert erreicht. Bei einer Befragung von Infratest-DiMAP gaben 24% an, sie würden für die AfD stimmen, wenn am Sonntag wieder Bundestagswahl wäre. Das ist ein Plus von 3 Prozentpunkten. Die AfD liegt damit nur noch knapp hinter der Union, die an Zustimmung verloren hat. Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
Die Union rutscht 3 Punkte ab auf 26%. Die SPD bleibt bei 16%, Grüne etwas im Minus 11%, Linke etwas hoch 10%. BSW und FDP wären nicht im Bundestag vertreten. Infratest DiMAP hat auch zu den Koalitionsverhandlungen und strittigen Themen gefragt. Was das Thema Steuern angeht, hat eine Mehrheit der Befragten klare Positionen. Auf große Vermögen sollte es eine Steuer geben, den Solidaritätszuschlag sollen Gutverdiener weiterhin bezahlen und die Steuern für Unternehmen sollen gesenkt werden.
Der Berliner Senat arbeitet nach RBB-Informationen an einer Neuorganisation der landeseigenen Theater. Das Deutsche Theater, die Volksbühne, das Maxim-Gorki-Theater, das Theater an der Parkaue und das Konzerthaus bereiten sich demnach auf Gespräche mit dem Senat über eine mögliche Privatisierung vor. Der RBB hatte Einblick in die entsprechende Einladung. Die Gewerkschaft Verdi befürchtet, dass sich bei einer Neuorganisation die Arbeitsbedingungen verschlechtern und Stellen gestrichen werden. Nach ihrer Einschätzung geht es um Sparmaßnahmen. Derzeit sind an den 4 Bühnen und dem Konzerthaus rund 1100 Menschen beschäftigt mit dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes der Länder. Der Senat wollte sich auf RBB-Anfrage nicht zum konkreten Ziel der Gespräche äußern. In Berlin-Charlottenburg fahren die Ersatzbusse für die gesperrte Ringbahn ab heute auf einer neuen Route. Sie führt jetzt über Kurfürstendamm, Louisham und Kaiser-Friedrich-Straße und Spandauer Damm. Laut Bahn kann der Ersatzverkehr dort die vorhandenen Busspuren nutzen. Die staubelastete Strecke westlich der Ringbahn wird umfahren. Dadurch entfällt aber der Halt an den S-Bahnhöfen Westkreuz und Messe-Nord-Zopp. Durch die neue Route sollen die Ersatzbusse zwischen den Bahnhöfen Halensee und Westend nun 10 Minuten schneller sein. In der Affäre um einen Gruppenchat der US-Regierung wird nun die Rolle von Verteidigungsminister Hegseth untersucht. Das Pentagon hat am Abend interne Ermittlungen angekündigt. Im Kurznachrichtendienst Signal hatten sich Hegseth und andere Regierungsmitglieder über geplante Angriffe auf die Houthi-Miliz im Jemen ausgetauscht. Offenbar versehentlich wurde ein Journalist zu der Gruppe eingeladen. Dadurch wurden die Informationen öffentlich. In der Handball-Bundesliga hat der VfL Potsdam beim HSV Hamburg mit 23-28 verloren. Die Potsdamer haben in der gesamten Saison erst ein Spiel gewonnen und sind Tabellenletzter. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute anfangs vereinzelt Nebel, später sonnig, teils mit lockeren Quellwolken, 20 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Marzahn 7 Grad, in Spandau 3, in Lindenberg 6, in Koschen 2 Grad. Morgen teils sonnig, teils wolkig, deutlich kühler bei nur noch 9 bis 14 Grad. Die Zeit 6:05 Uhr.
Radio 3 am Morgen mit Anja Herzog.
Einen schönen Freitagmorgen wünsche ich Ihnen. Sie haben es vielleicht gerade in den Nachrichten gehört. In Berlin steht eine Privatisierung der landeseigenen Bühnen im Raum. Da fragen wir heute Morgen ganz genau nach. Mehr erfahren Sie darüber um kurz nach 7 hier bei uns auf Radio 3. Das Payer-Walczycz-Quartett hier mit Filmmusik zum Mädchen mit den Perlenohrring. Alexandre Despla hat die komponiert. 6:10 ist es. Heute vor 150 Jahren, am 4. April 1875, da wurde die Moldau-Uhr aufgeführt. Das ist der bekannteste Teil von Bezsik Smetanas symphonischem Zyklus Mein Vaterland, Mavlast. Bis heute ist die Moldau weltbekannt. Wahrscheinlich können Sie auch selbst die Melodie so ein bisschen mitsingen wenigstens. In Tschechien ist das sogar so eine Art Nationalheiligtum, obwohl es bei der Uraufführung schon auch ein paar kritische Stimmen gab. Aus Prag berichtet hier Kilian Kirchgessner, der dafür aufs Land gefahren ist, in Smetanas letztes Wohnhaus.
Der böhmische Ort Jabkenice, ein repräsentatives Forsthaus. Hier in der Mitte weiter Wälder, 60 Kilometer von Prag entfernt, verbrachte Bezsik Smetana die letzten Jahre seines Lebens. Seine Tochter lebte hier mit ihrem Ehemann, den alternden Komponisten nahmen sie bei sich auf. Hier ist ein großer Teil seiner Werke entstanden. Er hat in diesen Räumen den Zyklus der symphonischen Dichtung Mein Vaterland vollendet. Lukáš Nedvěd leitet heute das Haus, in dem eine Smetana-Gedenkstätte untergebracht ist. Die beiden Zimmer, die der Komponist bewohnte, sind noch heute weitgehend unverändert. Der Zyklus Mein Vaterland, auf Tschechisch Má Vlast, ist die wohl bekannteste Komposition Bezsik Smetanas und eines der weltweit am meisten aufgeführten Orchesterwerke. Aus 6 Teilen besteht das gesamte Werk, die Moldau ist eines davon. Für die Tschechen ein Werk von nationaler Bedeutung. Die Opernsängerin Sonja Červená, die während des Kommunismus im Exil lebte, erinnerte sich in einem Interview kurz vor ihrem Tod im Jahr 2023. In den 30 Jahren der Emigration habe ich mir verboten, Heimweh zu haben. Ich habe alles durch Singen ersetzt. Ich bin nur deswegen hierher zurückgekehrt, weil ich doch die ganze Zeit von der Moldau geträumt habe. Ich liebe sie und sie verströmt einen unverwechselbaren Süßwasserduft, den ich noch einmal einsaugen wollte. Genau diesen Duft hat Smetana mit seiner Moldau in Töne gegossen. Dieser Teil seines Vaterlandzyklus ist noch in Prag entstanden, kurz vor dem Umzug ins Forsthaus nach Jabkenice. Smetana-Experte Lukáš Nedvěd. Die Moldau ist innerhalb von 3 Wochen entstanden, die anderen symphonischen Dichtungen in rund einem Monat. Die Musik, die Smetana geschaffen hat, ist aber vorher über längere Zeit in ihm gereift und erst dann hat er sie aufgeschrieben. Von der Quelle aus verfolgt das Werk den Lauf der Moldau. Durch den verwunschenen Böhmerwald, durch eine Moorlandschaft, vorbei an Felsen und hochgelegenen Dörfern, durch Stromschnellen hindurch und schließlich erhaben hinein nach Prag. Mit seiner Komposition wollte Bezsik Smetana ein patriotisches Zeichen setzen. Es war die Phase, in der das Prager Nationaltheater als Symbol des tschechischen Nationalstolzes entstand. Lukáš Nedvěd. Was einzigartig ist, nicht nur in Tschechien oder Europa, sondern weltweit, es gibt keinen anderen Komponisten, der nationale Gebräuche, Traditionen und Landschaften und letztlich die Gesellschaft im Rahmen einer solchen symphonischen Dichtung in seiner Musik kondensiert hat. Uraufgeführt wurde die Moldau am 4. April 1875. Bei der Kritik stieß sie auf ein geteiltes Echo. Einer der renommiertesten Kritiker dieser Zeit schrieb von einem so wörtlich patriotisch übertreibenden Getöse, das den Moldau-Wirbel für einen zweiten Niagara-Fall ausgeben möchte. Schnell allerdings stellte sich der Erfolg des Werkes ein. Sein Schöpfer Bezsik Smetana selbst hat es übrigens nie gehört. Er ertaubte in seinen letzten Lebensjahren. Auch das ein Grund für seinen Umzug aufs Land nach Jabkenice. Wegen der Taubheit hat er sich aus dem gesellschaftlichen Leben zurückgezogen. Er hat sich umso mehr in die Arbeit gestürzt, obwohl er es als Lebenstragödie begriffen hat, die ihn getroffen hatte. Bei diesem in die Arbeit stürzen entstanden die übrigen Teile des Zyklus Mein Vaterland. 1879 war es abgeschlossen, 4 Jahre nach der Uraufführung der Moldau, der berühmtesten Passage dieses Werks. Bettrich Smetana starb einige Jahre nach dessen Vollendung. Begraben ist er übrigens auf dem Prager Ehrenfriedhof an der Burg Vyšehrad, auf einem Felsen, der hoch über der Moldau thront, jenem Fluss, den Smetana in Musik gekleidet hat.
Ein musikalisches Denkmal für die Moldau von Smetana. Heute vor 150 Jahren wurde sie uraufgeführt. 17:45 ist es, zurück ins Jahr 2025 mit dieser winzig kleinen Samba hier von Cello von Karel Brednost.
Memórias me levam começo e final. As vozes de dentro, o canto ecoa, palavras no vento. No meu pensamento, disfarça mensagens, estou em movimento. Movo sem julgar, corpo e mente a mofar. Sinto meu lugar, estou perto de voltar. Letras não podem ser ditas. Letras não.
Radio 3. Der Stichtag.
Bill Gates und Paul Allen, die wussten das damals noch nicht, aber heute vor 50 Jahren, das war für die beiden letztlich der Tag aller Tage, denn damals am 4. April 75, da haben sie die Softwarefirma Microsoft gegründet. Till Kohlwiss blickt zurück.
Amerika im April 1975. Der Vietnamkrieg geht dem Ende entgegen, Gerald Rudolph Ford ist US-Präsident und im Radio, da läuft dieser Song rauf und runter. Ganz nebenbei gründen zwei Studienabbrecher im US-Bundesstaat New Mexico eine kleine Softwarefirma.
Unsere Firma basiert auf einer Vision. Der PC auf jedem Schreibtisch und in jedem Haushalt.
Das sagt Bill Gates. Er und sein Schulfreund Paul Allen sind schon in jungen Jahren richtige Nerds. Bereits in ihrer Highschool begeistern sie sich für Computer. Die sind noch nicht oft in den USA zu finden. Sie sind unhandlich, komplex und werden vor allem als Rechenmaschinen genutzt. Die zwei Jungs aus Seattle sind angefixt, wollen begreifen, wie sie funktionieren. Bill und Paul haben das Gefühl, nicht die Hülle, die Hardware, sondern das, was drinsteckt, die Software ist wichtig für die Menschen. Und zack, schreiben die beiden ein Programm für die Verwaltung von Stundenplänen. Und Tatsache, der Schuldirektor ist so dankbar, dass er es mit $500 belohnt. Für Gates etwas Besonderes.
Software ist eine großartige Kombination aus Kunstfertigkeit und Ingenieurswesen.
Doch die Eltern von Bill Gates haben andere Pläne. Er soll Rechtswissenschaften studieren. Paul Allen hat da schon längst sein Studium abgebrochen. Sein Fokus: Programmieren. Als 1974 der erste Mikrocomputer entwickelt wird, gibt es auch bei Bill kein Halten mehr. Innerhalb von 4 Wochen, zu jeder Tag- und Nachtzeit, schreiben sie ein Programm. Jetzt schmeißt auch Bill Gates sein Studium hin. Und lebt nach dem Motto:
Um groß zu gewinnen, muss man manchmal große Risiken eingehen.
Der Beginn eines der bedeutendsten Unternehmen der Welt, Microsoft. Dabei steht übrigens Micro für Microcomputer und Soft für Software. Ganz simpel eigentlich. 11 Menschen sind im Team mit dabei. Im Jahr 1981 bringt dann der Marktführer IBM den Personal Computer, den PC, raus. Zwar passt jetzt die Größe, aber das Innenleben, das Betriebssystem fehlt. Die Stunde von Microsoft hat geschlagen. Bill Gates und Paul Allen erhalten einen Exklusivvertrag für die Software. Mit einem kleinen, aber wichtigen Detail. Pro verkauften PC wollen sie beteiligt werden. $3 pro Stück. Auf Lebenszeit. Folge: Sie werden reich. Doch Geld ist nicht alles. Eine Krebserkrankung sorgt dafür, dass Paul Allen kürzer treten und Microsoft verlassen muss. Bill Gates macht weiter. Und will mehr. Vor allem stört ihn, dass die Computer nur mit Befehlszeichen via Tastatur gesteuert werden können. Da ist Apple schon weiter. Mit deren Gründer Steve Jobs steht Bill Gates in ständiger Konkurrenz. Gates möchte ein Betriebssystem, leicht zu bedienen und gut zu verkaufen.
Hello, I'm Bill Gates, Chairman of Microsoft. You're going to see the future. Windows.
Programme wie Microsoft Word, Excel und Teams sind auf vielen PCs nicht mehr wegzudenken. Bei den Smartphones haben allerdings Google Android und Apple iOS dem Windows Phone den Rang abgelaufen. Und genau diese Chance verpasst zu haben, bezeichnet Bill Gates heute noch als seinen größten Fehler aller Zeiten. Microsoft zu gründen war keiner. Denn noch heute ist Microsoft mit weltweit über 228.000 Mitarbeitern das größte Softwareunternehmen der Welt. Wer hätte das bei der Gründung von Microsoft gedacht? Alles am 4. April 1975. Das war heute, vor 50 Jahren.
Ja, und da war das noch ein Start-up. Till Kohlwiss war das über die Microsoft-Gründung. Und das ist ein Stichtag mehr, den Sie nachhören können in der ARD-Audiothek. 6.25 Uhr ist es. Heute erscheint das neue Album vom Emil Brandquist-Trio Poems for Travelers. Die haben im Vorfeld schon ein paar Titel davon rausgebracht. Der hier, Runaway, das ist einer von den neuen, kommt von Emil Brandquist selbst. Er sitzt da am Schlagzeug. Aber auch die beiden anderen vom Trio haben eigene Titel beigesteuert. Thomas Turunen am Klavier und Max Thornberg am Bass. erscheint heute das neue Album vom Emil Brandquist Trio. Das war davon ein Titel, Runaway. Das machen wir jetzt nicht. Wir bleiben da, 6.30 Uhr.
Radio 3. Kultur kompakt.
Mit Anne Spohr. Guten Morgen, Anne. Schön,
Guten
dich
Morgen,
hier zu sehen.
Anja.
Sind
Schön,
wir
dich auch
wach
zu sehen.
Um diese Uhrzeit?
Yes.
Jetzt geht's nach Köln. Eine Münchner Künstlerin gestaltet nämlich eine neue Wandmalerei für den Dom, für den Kölner Dom und verfolgt dabei einen ganz bestimmten Ansatz.
Andrea Büttner, so heißt die Künstlerin, möchte einen Gegenpol zu judenfeindlichen Darstellungen schaffen. Ihr Werk verbindet die Geschichte der Kölner Synagoge mit der berühmten Kirche. Andrea Büttner ist Professorin in München und hat einen Kunstwettbewerb unter 15 Teilnehmern gewonnen, den Vertreter des Domkapitels und des Judentums in Köln Anfang des Jahres 2023 gestartet hatten. Büttner plant ein Wandgemälde in der Marienkapelle an der Südseite des Doms, oberhalb des dort platzierten Altars. Das Wandgemälde soll in fotorealistischer Weise das Steinfundament zeigen, auf dem in der ehemaligen mittelalterlichen Kölner Synagoge der Toraschrein stand. Das Gemälde wird etwa 2 Meter lang und 85 Zentimeter hoch sein und damit verbindet das Kunstwerk Büttners die Geschichte des jüdischen Viertels mit dem Dom und es soll ein Gegenpol zu den einigermaßen vielen judenfeindlichen Darstellungen sein, die an der Kathedrale auch existieren.
Da darf man gespannt sein, wie das dann aussieht, wenn es fertig ist.
Ja.
So, und jetzt geht's uns um den hier.
Jetzt sind wir wach.
Jetzt sind wir richtig, richtig wach. Und das ist natürlich Bruce Springsteen. Der ist 75 mittlerweile, eine echte Rocklegende. Hat mehr als 20 Alben veröffentlicht mit haufenweise Erfolg. Das ist jetzt noch sparsam ausgedrückt. Und jetzt will er viele neue Songs rausbringen. Anne, was ist da los?
Ja, das ist echt eine Überraschung. Von 83 weiteren Songs ist die Rede. Also wirklich eine ganze Menge. Der ja, hat er wohl noch in der Schublade liegen. Die finden sich auf 7 bisher unveröffentlichten Alben. Und diese Alben sollen Ende Juni unter dem Titel Track 2 The Lost Albums erscheinen. 74 dieser 83 Songs sind laut Plattenfirma Sony Music noch nie offiziell erschienen. Entstanden sind die Aufnahmen zwischen den Jahren 1983 und 2018, also in völlig verschiedenen Schaffensphasen von Bruce Springsteen. Ja, und die 7 Platten wurden ursprünglich, waren die als vollständige Alben konzipiert, manche sogar kurz davor abgemischt zu werden und wurden dann aber doch irgendwie nie veröffentlicht. Als Vorgeschmack hat Bruce Springsteen gestern schon einen Song veröffentlicht, Rain in the River. Man kann ihn schon auf YouTube hören. Ich habe das mal getestet, also ist auch wieder ein absolut typischer Springsteen-Song und mehr davon hören wir also bald.
Also bevor Sie sofort zu YouTube eilen, bleiben Sie noch einen Augenblick. Wir haben noch einen Tipp für Sie. Ja? Es gibt nicht nur Springsteen hier. Und dieser Tipp, Anne, der ist vor allem was für Leute, die gerne Bücher aufschlagen. Heute findet die Nacht der Bibliotheken statt. Dieses Mal, ja, das erste Mal bundesweit, also auch in Berlin und auch in Brandenburg.
Genau, und das Motto lautet heute Nacht: Wissen, Teilen, Entdecken. Es öffnen kleine und große Bibliotheken, Spezialbibliotheken, öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken ihre Türen. Jeder ist eingeladen, die vielfältigen Angebote da zu entdecken. Ich nenne nur mal ein paar Beispiele, was man da so entdecken kann. In der Gemeindebibliothek Birkenwerder heißt es zum Beispiel: Literatur trifft Kunst. Da wird es Musik geben, lokale Künstler und Künstlerinnen werden ihre Werke zeigen und Snacks und Getränke gibt es auch. Die Kreisbibliothek des Landkreises Spree-Neiße in Spremberg veranstaltet ein Blind Date mit einem Buch. Da kann man sich ein verpacktes Buch ausleihen und sich überraschen lassen, was da so drin ist. Bestenfalls einen neuen Lieblingsautor entdecken oder man entdeckt, was man nicht nochmal lesen will.
Auf alle Fälle eine schöne Idee.
Genau. Auch für Kinder gibt es viele Angebote. Ich denke, da ist wirklich für jeden was dabei. Bei Interesse, weitere Informationen gibt es im Netz auf der Seite nachderbibliotheken.de. Und die Nacht der Bibliotheken, das ist ja eine Initiative des Deutschen Bibliothekenverbandes. Und nachher, heute Nachmittag hier auf Radio 3, hören wir Sophia Hörmannsdorfer. Sie koordiniert die Nacht der Bibliotheken an 3 Standorten. Und sie ist hier zu Gast um 16.20 Uhr und dann erzählt sie uns noch mal ganz genau, was man da alles so erleben kann.
Und was man sonst noch so erleben und wissen könnte, das wirst du uns in einer Stunde wieder erzählen. Anne Spohr, danke an dieser Stelle.
Gerne.
Kultur kompakt. Auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Über das Finale aus dem zweiten Klavierkonzert habe ich mir notiert: Rastlos, Babylon-Berlin-Stimmung.
So klingt meine Musik. Camilla Kaiser schwärmt von Nikolai Kapustin. Während Kai Lürs Kaiser ganz den Kritiker gibt.
Warum war Glenn Gould bei Schönberg so gut?
Ich bin Fanny Tank, freue mich auf mehr Winterklänge heute.
Bernhard Schrammeck liebt ja eher die Alten.
Jetzt ein Berliner Ensemble, nämlich die Lautenkompanie.
Und Matthias Käther ist Opernfan, durch und durch.
Ja, nach so einer Arie, da glaubt man doch wieder an die Welt.
Unsere Experten ganz persönlich in Meine Musik. Wochentags von 2 bis 4. Shakespeare würde einschalten. Radio 3. Wie es euch gefällt.
City shoes, fun waste on green, fertile valleys are never good for straight and lines so sure. Someone with a thing to say, shreds on a leaf and lets it fall onto my feet. Da 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 da. I receive the news, so small a child who cannot understand. I can't hear and I don't know, and the wind slows down and still a tree's a tree. So calm it for a moment to make sense, but the tree says wow wow, and the language is strange, the woman's wow wow, wow wow, and the language is strange, the woman's wow wow. Am I too bored to understand? Well good, I'm done, off to the wild for me. In the green world I am gone, my hands to shoulders gone, but the shoes my feet have worn still remain. And they walk toward the sea. There's a flavor to the sound of walking no one ever noticed before. In the green world I am gone, my hands to shoulders gone, but the shoes my feet have worn still remain. And they walk toward the sea. There's a flavor to the sound of walking no one ever noticed before. In the green world I am gone, my hands to shoulders gone, but the shoes my feet have worn still remain. And they walk toward the sea. There's a flavor to the sound of walking no one ever noticed before. Doesn't look
Bildschirm, was los hier in der grünen Wildnis? Das ist die Künstlerin und Sängerin Julia Holter um 6.40 Uhr. Der diesjährige Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik geht an die Lyrikerin Olga Martinova. Sie ist Jahrgang 62, wurde in Krasnojarsk geboren, lebt in Frankfurt am Main. Und die Jury würdigt damit ihren Gedichtband Suche nach dem Namen des Windes als herausragende Neuerscheinung des Jahres 24. Der Peter-Huchel-Preis ist mit 15.000 Euro dotiert. Gestern am Geburtstag von ihm, von Peter Huchel, ist er verliehen worden, wie Marie-Dominique Wetzel hier berichtet.
Dichten ist für mich wie Atmen, sagt Olga Martinova. Es war immer etwas Selbstverständliches. Doch dann starb 2018 ihr Mann, der Dichter Oleg Jurjew. Er ist, wie sie, in den 1990er Jahren aus Russland nach Deutschland gekommen. Sein Tod zog Olga Martinova den Boden unter den Füßen weg. Wie sie überhaupt wieder anfangen konnte zu schreiben, weiß die Autorin bis heute nicht zu sagen.
Ich war erstaunt, dass ich das kann und bin ich immer noch. Wahrscheinlich, weil ich wirklich mein ganzes Leben nichts mache, außer ich schreibe. Ich habe das erste Gedicht mit 3 Jahren geschrieben. Das ist meine Lebensform.
Allerdings konnte Olga Martinova ihre Gedichte nicht mehr auf Russisch, ihrer Muttersprache, schreiben. Ihr wurde klar, dass Oleg Jurjew immer der Hauptadressat ihrer russischen Gedichte war, wie sie es nennt. So wurde der nun mit dem Peter-Huchel-Preis ausgezeichnete Gedichtband »Such nach dem Namen des Windes« ihr erster in deutscher Sprache.
Mich hat die Hoffnung verlassen, dass ich dich je wiedersehe. Ich probiere aus, wie diese Worte sich anfühlen. Stiche von 1000 Wespen, die der Haut, die 1000-mal gestochen wurde, nichts mehr ausmachen.
Der Gedichtband »Such nach dem Namen des Windes« liest sich wie ein großer Trauergesang, immer wieder schwankend zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Olga Martinova begibt sich dabei tief in ihren Schmerz, zeigt sich verwundet, weiß um die Unwiederbringlichkeit, versucht aber doch, den Geliebten in ihren Gedichten immer wieder zu vergegenwärtigen, sagt Jurymitglied Brigitte Schwenz-Harrand.
Die Autorin tastet nach der Möglichkeit, durch Sprache mit diesem Verlust umzugehen. Diese Poesie erschien uns so etwas wie ein flüchtiger Halt. Das ist was Momentanes, ist etwas, wo man vielleicht auch Trost finden kann. Und sie macht das mit sehr berührenden Bildern.
Bilder, die immer wieder auch der Natur entliehen sind. Bäume zum Beispiel, die für sie eine Verbindung von Erde und Himmel darstellen. Genauso wie auch die Elster, die in vielen ihrer Gedichte auftaucht. Sie hat sich quasi eingenistet, erzählt Olga Martinova.
Am Anfang kam tatsächlich eine Elster, ein wirklicher Vogel. Und dann kam sie ins Gedicht und dann kam sie immer wieder in verschiedene Gedichte. Und erst später habe ich begriffen und dann auch nachgelesen, dass Elster in der Mythologie bei sehr, sehr verschiedenen Völkern als Bote zwischen den Welten, zwischen hier und jenseits verstanden wird.
Olga Martinovas Gedichte saugen aber auch immer wieder Bezüge aus der großen europäischen Literatur. Dabei legt die Autorin ihre Inspirationsquellen offen, stellt einzelne Gedichtzeilen und Sentenzen vor oder hinter ihre Gedichte. Eugenio Montale, Ossip Mandelstamm, Dante und immer wieder Hölderlin. Liebesbeweise nennt es Olga Martinova, aber man müsse diese Autoren und ihre Werke nicht unbedingt kennen, um ihre Gedichte zu verstehen, meint die Dichterin.
Ja, ich denke, dass Leserinnen und Leser das überhaupt nicht brauchen in dieser Tradition, in irgendeiner, egal welche Tradition. Und auch ich als Leserin, wenn ich Gedichte lese, die viele Bezüge haben, die ich nicht entziffern kann, das stört mich überhaupt nicht. Weil zum Beispiel, wenn wir im Wald spazieren gehen, niemand würde sagen, wir können diesen Spaziergang nicht genießen, wenn wir alle Bäume und Pflanzen und Tiere und Vögel nicht benennen können.
Und damit eröffnet Olga Martinova einen sehr weiten Hallraum, in dem sie, ausgehend von ihrer persönlichen Trauer, viele existenzielle Fragen aufwirft. Voller Schmerz, aber auch immer wieder mit feiner Ironie und großer Kraft.
Olga Martinova ist gestern mit dem diesjährigen Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik ausgezeichnet worden. Ihr Gedichtband »Such nach dem Namen des Windes« ist im S. Fischer Verlag erschienen. Und das hier um 6.45 Uhr ist ein Duke Ellington-Klassiker, Mood Indigo in einer klassischen Aufnahme. Nina Simone, 1960.
You ain't never been blue. No, no, no. You ain't never been blue till you've had that mood indigo. That feeling goes stealing down to my shoes while I just sit here and sigh. Go long blues. I always get that mood indigo since my baby said goodbye. And in the evening when the lights are low, I'm so lonely I could cry. For there's nobody who cares about me. I'm just a poor fool that's bluer than blue can be. When I get that mood indigo, I could lay me down and die.
Mood Indigo mit Nina Simone 1960. 6.48 Uhr ist es und das hier sind Carl Hector and the Malcoons, ein deutsches Funk- und Fusion-Ensemble aus München um die Brüder Jan und Max Weißenfeld. Die haben sich 2001 gegründet und bis heute 6 gemeinsame Alben rausgebracht. Im Lauf der Zeit sind die immer größer geworden. Erst ein Trio, mittlerweile eine Big Band. Dieser Titel hier kommt vom Album Sahara Swing von 2008. Da haben sie schon ganz schön große Bläsersätze dabei.
Thank you.
So klingen die Carl Hector and the Malcoons hier mit Followed Path. 6.50 Uhr ist es, 10 Minuten vor 7. Hier kommen jetzt für Sie auf Radio 3 die Worte für den Tag mit Prälat Stefan Dybowski von der katholischen Kirche.
Sie war eher eine Randfigur in der Bibel und doch hat sie einen gestandenen und selbstbewussten Mann zum Einknicken und später zum Weinen gebracht. Eine einfache Magd. Ich mag solche Personen. Sie tauchen auf, sagen einen Satz oder tun etwas und verschwinden wieder. Aber im Leben der Menschen ändert sich viel. Petrus war Jesus bis in den Hof des hohen Priesters gefolgt. Die vorausgegangene Nacht war furchtbar. Soldaten hatten Jesus festgenommen und Petrus wusste genau, was Jesus bevorstand. Er sollte sterben. Da kommt eine Magd und spricht ihn an. Du gehörst doch auch zu diesem da. Du sprichst doch die gleiche Sprache. Und ich habe dich bei ihm gesehen. Schlichte Feststellungen, mehr nicht. Aber die haben dem Petrus buchstäblich den Boden unter den Füßen weggezogen. Petrus bekommt Angst um sein Leben. Er wandte sich, beteuerte, fluchte sogar. Ich kenne diesen Menschen nicht. Und er ist weggerannt. Vor der Magd konnte er weglaufen. Vielleicht auch noch vor seinem Todesurteil. Aber da gab es noch etwas, vor dem er nicht weglaufen konnte und auch nicht wollte, nämlich vor sich selbst und vor seiner Liebe, die er zu Jesus empfand. Bis zum Krähen des Hahnes am Morgen verleugnete er Jesus dreimal. Bitterlich fängt er an zu weinen. Glücklicherweise droht mir nicht gleich der Tod, wenn ich mich zu Jesus bekenne. Aber auch heute ist es nicht immer einfach, zu meinem Glauben an ihn zu stehen. Was ist stärker? Meine Angst, von den anderen belächelt oder verspottet zu werden, oder meine Liebe? Mit ihrer einfachen Feststellung hat die Magd Petrus zum Einknicken und zum Weinen gebracht, aber vielleicht auch zum Lieben. Jemanden zu lieben macht mich angreifbar. Wie Petrus muss ich mich entscheiden, und diese Entscheidung kann schwach und schmerzlich ausfallen. Und doch hat die Magd dazu beigetragen, dass die Liebe des Petrus dadurch gereift ist. So eine Magd täte mir sicher auch gut, nicht nur in der Passionszeit.
Die Worte für den Tag waren das, heute wieder vom Prälat Stefan Dybowski aus Berlin von der katholischen Kirche. Das hier ist Kaktus Einarsson, isländischer Musiker. Und ja, ich glaube auch, dass Kaktus ein Künstlername ist.
Do they belong with us here? They do not bow their heads to the plan, nor adjust to the broken scale. How have I lost my fears? The ones that used to be there. Is it a state I can't escape? Maybe we're happy.
Kaktus Einarsson ist das, ein isländischer Musiker hier mit Hypnodasis. Und das hier ist die Berliner Band Fräulein Smiller, 6.56 Uhr.
There's a circus in town, and everyone who's around is in line for the show. There's a circus in town now, and everyone in the line hopes to catch a bit of the glow. And when they open the doors, so sweet the smell of the horses, flickering lights in their eyes. Can hear the band playing louder, it's getting crowded out there. Who's gonna be here around me? But they don't know. They are watching the show now, light up by glitter and gold now, in the free cabaret. And as the light's getting brighter, nobody's able to fight it. The whole town is trapped.
Osterfestspiele in Rheinsberg. Sie bereiten Ihnen Tage voller Musikkultur. Da gibt es eine selten aufgeführte Mozart-Oper. Der königliche Hirte mit der Kammerakademie Potsdam und Gesangswettbewerbsgewinnern aus Rheinsberg. Oder Karl Heinrich Grauens Oratorium Der Tod Jesu. Mit der Lautenkompanie Berlin und dem Kammerchor der Berliner Singakademie. Oder ein Schäferspiel von Goethe. Oder ein Matinee-Konzert mit lautmalerischen Naturschilderungen unter dem Motto Der Traum von Arkadien. Lauter traumhafte Oders. Bei den Osterfestspielen in Rheinsberg. Ab 17. April. Radio 3. Wie es euch gefällt.
7 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Die Ankündigung von US-Präsident Trump, Einfuhrzölle massiv anzuheben, hat die Aktienmärkte in den Vereinigten Staaten einbrechen lassen. Der US-Leitindex Dow Jones schloss mit deutlichen Verlusten. Er stürzte über 1600 Punkte ab. Aus New York, Giselle Uccar.
Mit einem Minus von fast 5% ist es der größte Tagesverlust seit 2020 für den S&P 500, der die 500 führenden Börsenunternehmen der USA umfasst. Noch schlimmer ist es für den technologielastigen Nasdaq gekommen, der sogar insgesamt 6% einbüßte. Anleger der Wall Street befürchten einen umfassenden Handelskrieg, der die Weltwirtschaft in eine Rezession stürzen könnte. US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch angekündigt, dass er Zölle auf Waren aus dutzenden Ländern erheben will. Das dürfte zu steigenden Preisen führen und höheren Inflationsraten.
US-Präsident Trump zeigte sich nach seiner Zollankündigung inzwischen auch wieder offen für Verhandlungen. Es komme darauf an, ob die betroffenen Länder so wörtlich etwas Gutes anbieten, sagte Trump einer Journalistin. Die Zölle geben den USA Macht für Verhandlungen, so der Präsident. Trump hatte erhebliche Einfuhrabgaben für Handelspartner weltweit verkündet. Auf Waren aus der EU werden demnach 20% aufgeschlagen. Die Entscheidung hatte Trump zunächst als nicht verhandelbar bezeichnet. Zahlreiche Länder haben Gegenmaßnahmen gegen die neuen Importzölle angekündigt. Die Welthandelsorganisation WTO und der Internationale Währungsfonds warnten vor einem Handelskrieg, der das Wirtschaftswachstum in vielen Regionen der Welt bedroht. Die AfD hat im ARD-Deutschland-Trend ihren bisher höchsten Wert erreicht. Bei einer Befragung von Infratest DIMAP gaben 24% an, sie würden für die AfD stimmen, wenn am Sonntag wieder Bundestagswahl wäre. Das ist ein Plus von 3 Prozentpunkten. Die AfD liegt damit nur noch knapp hinter der Union, die an Zustimmung verloren hat. Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
Die Union rutscht 3 Punkte ab auf 26%. Die SPD bleibt bei 16%, Grüne etwas im Minus 11%, Linke etwas hoch 10%. BSW und FDP wären nicht im Bundestag vertreten. Infratest DIMAP hat auch zu den Koalitionen